Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir grüßen euch. Eine neue Folge Anpfiff 15:30 am Start zum Wochenbeginn. Mit wir meine ich sowohl für die, die uns noch nicht kennen, einmal den Herrn, der im schönsten Stadtteil von Düsseldorf wohnt, den Fabi. Guten Abend, Fabi.
Buenos dias.
Buenos dias. Und ja, unser Jungspund in der Runde, unser Nordlich aus Oldenburg, den Sören. Guten Abend, Sören.
Ja, moin zusammen.
Ja, Jungs, wie habt ihr denn das Wochenende so vollbracht? Es war ja ein rappelvolles Wochenende mit einigen Top-Spielen. Also ich habe unterm Strich, glaube ich, 5 Spiele am Stück geguckt, über 90 Minuten plus noch einige Konferenzen. Also für mich ein rundum gelungenes Wochenende. Von Fabi weiß ich, da stand ein Besuch bei den Schwiegereltern auf dem Programm. Da ist wahrscheinlich, alles abends nachgeholt worden.
Nee, weil der Besuch bei den Schwiegereltern, der verursacht dann natürlich einen Timeslot am Samstagnachmittag, den man ohne schlechtes Gewissen für die schönste Nebensache der Welt nutzen kann.
Ah, das hört sich auch gut an. Ja, und Sören, da hat wahrscheinlich sich das ganze Wochenende auf den Sonntag konzentriert.
Oder? Ja, absolut. Ja, also ein Samstag ohne den VfL Bochum ist kein guter Samstag, deshalb habe ich mich natürlich auf den Sonntag gefreut.
Na, Sören ist der einzige Mensch, der 6-mal am Wochenende essen gehen kann, auswärts.
Also wo er den Geldtopf her hat oder die Gelddruckmaschine im Keller, die läuft auf jeden Fall auf Hochtouren, das stimmt.
Da ja, ich vermute, dass unser Patreon-Konto vielleicht auch immer wieder geplündert wird für gemeinsame Stunden mit der Lieben irgendwo bei Vitalena oder an der Küste, Waffeln essen.
Ja, aber man muss das Leben genießen, ne? Das ist einfach so.
Das stimmt. Ja. Und Fabi hat es, ich weiß ja nicht, ob er es mitgekriegt hat, da steht ja bei Sören in nächster Zeit, nächstes Jahr wahrscheinlich auch ein großes Highlight.
Natürlich.
Ne? Da können wir ja natürlich Jetzt schon mal vorab gratulieren.
Ja, Gehe natürlich davon aus, dass ich irgendwo Teil der Party sein werde als Podcast-Kumpel und kann es kaum erwarten, in Sylt Hochzeit zu feiern. Oder wo feiert ihr?
Nein, das wird natürlich hier im Oldenburger Umland passieren, denke ich mal. Aber bis dahin ist es ja noch ein bisschen nächstes Jahr irgendwann. Deshalb Spenden sind gern gesehen, damit wir auch eine große Party machen können.
Mhm. Hauptsache Sonne, Strand und Meer, Sören. Egal wo, ja, richtig, wir kommen dahin.
Genau. Ja, und Sören, wir müssen eigentlich mal in den Münchner Raum hören. Da ist wohl ein Millionär, 21 Millionen. Ich wollte es mal fragen, Fabi, dein Vater, Lottoschein noch nicht abgegeben? Oder?
Also ich weiß, dass er tatsächlich Lotto spielt, aber ich habe noch nichts von ihm gehört. Kann jetzt natürlich verdächtig sein. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass er sich mit Sicherheit gemeldet hat. Oder er weiß noch nicht von seinem Glück. Vielleicht sollte ich heute mal nach der Sendung kurz anrufen.
Ja, schick's mal morgen direkt mal zum Lottomann. Ja, unsere Ergebnisse vom Wochenende bezüglich Tipps und sowas war natürlich auch wieder ein ziemlicher Reinfall. Also da verlieren wir am besten auch kein Wort drüber. Ja, am besten können wir direkt mal starten. Fangen wir mit dem Freitagsspiel an. Ein Freitagsspiel, wo ich für mich eigentlich gedacht habe, das ist so ein klassisches Unentschieden-Spiel. Ja, und am Ende, ich bin zwischendurch auch eingeschlafen, muss ich gestehen. Das hatte aber andere Gründe. Ich war einfach, ich weiß nicht, ob sich das Jetlag noch von meinem Urlaub ein bisschen nachträglich ausgetragen hat, ich weiß nicht. Ich bin aufgewacht, da stand es dann 3-0 für Mainz und da habe ich gesagt, gut, dann kannst du jetzt auch weiter schlafen, aber das habe ich dann am nächsten Tag dann alles weitere nachgeholt. Ja, am Ende, Fabi, Sören steht ein 5-0 Heimerfolg, der erste in dieser Saison für die Mainzer. Und die Kölner, ziemlich von der Rolle, dritte Mal bei dem Spiel jetzt in dieser Saison in Unterzahl gewesen, dritte Niederlage. Mannschaft von Steffen Baumgart nie wirklich ins Spiel gekommen. Nach dem Platzverweis, der ja relativ früh war, die gelb-rote Karte nach 30 Minuten, da stand es 1-0 für Mainz. Danach relativ zügig da in der 35. das 2-0 und vor der Halbzeit hat 3-0 bekommen, die Kölner. Und danach war das Spiel eigentlich auch gegessen. War wenig Reaktion von der Mannschaft von Steffen Baumgart zu sehen. Aber so Spiele sind dann auch ab und zu mal drin. Ne? Aber schon ziemlich merkwürdig, dass die Kölner grundsätzlich jetzt an elf Spieltagen 9-mal in Rückstand geraten.
Ja, wobei jetzt, glaube ich, gegen Mainz, selbst nach dem frühen Rückstand war Köln ja dran, auch irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Und ich glaube dann schon, dass die gelb-rote Karte dann das Spiel so ein bisschen dann auch schon früh entschieden hat. Und dann kam keine Gegenwehr mehr, dann die zwei Tore noch vor der Halbzeit. Und dann, ja, kam nicht mehr viel. Von daher glaube ich auch, ja, mehr als verdienter Sieg. Aber ich glaube jetzt, dass die Kölner auch wieder bessere Spieler haben werden und dass sie sich sicherlich nicht mehr so ergeben werden.
Frage: Steffen Baumgart meinte dann ja auch hinterher ziemlich angefressen im Interview, ja, wenn du einen Platzverweis kriegst, die ist 1-0 hinten, dann erwartet man eigentlich erstmal, dass man ja sicher steht und vielleicht mit dem 1-0 nur in die Halbzeit geht und dass man dann am Ende ja sich so ergibt und so offen ist und sich so dumme Tore fängt, ja, dann ist man zur Halbzeit schon der Idiot, sagt er dann, ne? Kann man ihm wohl recht geben.
Ja, wobei ich glaube halt dann am Ende des Tages, ich glaube, war jeder Kölner froh, dass dann das Spiel irgendwann abgepfiffen wurde. Ich glaube, man konnte also gefühlt ein bisschen Erlösung nach so einem gebrauchten Abend einfach auch sehen. Vielleicht einmal zu der gelb-roten Karte. Frage an euch beide. Wenn du gelb vorbelastet bist, gehst du dann den Zweikampf so an, wie es Kilian gemacht hat?
Also ich wollte das heute mit euch auch. Ich habe mir insgesamt 3 Platzverweise von diesem Wochenende, die für mich alle ziemlich strittig waren. Und ich finde zumindest, das ist ja die Szene, ist ein Laufduell in der Außenlinie. Man kennt das, man ist ja voller Adrenalin, aufgeputscht ein bisschen. Klar, du hast eine gelbe Karte, aber meiner Meinung nach hätte es da auch die allerletzte Ermahnung wirklich getan. Und ja, da hätte Steffen Baumgart dann auch zur Halbzeit oder kurz danach wechseln können. Aber da dann gelb-rot zu geben, fand ich schon ziemlich hart.
Nee, finde ich berechtigt. Ich glaube, Onisivo war es ja, ich glaube, der wäre dann auch durch gewesen, wenn er den jetzt nicht gefoult hätte. Also das geht schon in Ordnung. Von daher würde ich auch mich anschließend sagen, es ist relativ dämlich gewesen, da so hinzugehen.
Also ich schmeichel jetzt mal, Sören. Sören, ich stehe komplett auf deiner Seite, ja, weil ich glaube, wenn du so ein Laufduell hast, bei Geld vorbelastet, ich meine, dann musst du irgendwann dann eben auch den Meter abreißen lassen, weil es zwangsläufig ist, wenn der Gegner zu Fall kommt nach so einem Einsatz, dass es dann eben eine gelbe Karte zur Folge hat. Ja, und das ist dann, glaube ich, schon auch ein Stück weit ja so ein bisschen der erste Knackpunkt. Dann folglich das zweite Tor von Chor war ja mehr oder weniger so ein bisschen Ping-Pong, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist ärgerlich. Ja, und dann bei dem 3-0 von Stach, dann war der Sack zu. Und am Ende des Tages hat es meins. Aber das muss man wirklich auch hervorheben, wirklich gut ausgespielt, die Überzahl. Ja. Ganz großes Lob dann in dem Sinne auch, dass sie wirklich konstant oder seriös über 90 Minuten das Spiel dann auch zu Ende gebracht haben. 5-0 für die Mainzer natürlich ein Wahnsinnsergebnis. Für die Kölner oder aus Kölner Sicht hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht 1-2 Tore weniger sind und ein gebrauchter Abend aber. Am Ende des Tages die Kölner munter putzen weitermachen.
Genau. Ja, noch vielleicht noch mal kurz zu dem Zweikampf. Cleverer Abwehrspieler, der vielleicht schon ein paar Jährchen länger und mehr auf dem Buckel hat. Ja, der läuft dann nur nebenher, ist ja quasi komplett außen, drängt ihn auf außen, hält ihn da an der Außenlinie und wartet, bis die Restverteidigung dann wieder zurückkommt. Ne? Hätte es wahrscheinlich auch getan. Ja, und die Krönung war dann ja, Sören, also für mich eigentlich mit eins der schönsten Tore vom Wochenende. Das 4-0 durch Aaron Martin, zweites direktes Freischusstor in dieser Saison, konnte man sich schon auch mal in der Wiederholung nochmal angucken.
Ja, absolut. Und ich glaube auch ein Spieler, der sich unter Bo Svensson unglaublich gesteigert hat. Ich weiß nicht, ich glaube unter Bayer Lorzer, glaube ich, war ja gar nicht mehr so wirklich gefragt, Aaron Martin. Und ja, auch ein sehr, sehr guter Linksverteidiger. Schon ein guter Spieler im Kader von Mainz 05.
Ja, und für die Kölner geht es jetzt am Donnerstag im Rückspiel gegen Slowako nach dem 4-2 Heimsieg. Ja, dann auf jeden Fall weiter. Ein Sieg wäre da ja eigentlich schon Pflicht. Der FC momentan
muss
mit 4 Punkten auf Platz 3. Also ja, da sollte man schon zusehen, dass man da möglichst schnell wieder zurück in die Erfolgsspur kommt. Ja, und am Wochenende wartet auf den FC dann das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Ja, und die Mainzer, Fabi, die müssen dann zum FC Bayern.
Ganz relaxed zum Aufbaugegner nach München. Ich glaube, selten gab es, ja, oder nicht oft so eine Ausgangssituation. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 18 Punkte. Du bist mehr als nur im Soll, kannst komplett frei aufspielen. Es macht dir keiner einen Vorwurf, wenn du unter die Räder gerätst oder wenn du das Spiel verlierst. Und ich glaube, bessere Gegebenheiten im Vorfeld kann man eigentlich nicht haben, oder?
Nee, richtig. Und die Mainzer haben ja auch ähnlich wie die Hoffenheimer eigentlich in den letzten Jahren zumindest in Bayern immer ziemlich das Leben schwer gemacht. Ne? Also kann mich da an Spiele erinnern, wo die Mainzer dann auch mal in München gewonnen haben. Ja, lasst uns doch zu dem Spiel kommen, was am Wochenende mit am deutlichsten eigentlich relativ frühzeitig auch entschieden war. Ja, der BVB zeigt eine Reaktion auf die Kritik der letzten Wochen nach dem relativ schmeichelhaften Auftritt im Pokal, wo der BVB ja weitergekommen ist gegen Hannover 96. Ich weiß nicht, wer von euch da vereinzelt Ausschnitte gesehen hat. Der BVB hat da schon ziemlich gebettelt, da rauszufliegen und kann sich ja da am Ende auch bei Gregor Kobel, glaube ich, bedanken, dass sie da nicht rausgeflogen sind. Ja, und jetzt am Wochenende, mehr oder weniger mit dem ersten Angriff, das 1-0 durch den überragenden Spieler des Spiels eigentlich mit Jude Bellingham. Ja, Niklas Süle erfindet sein Offensivgehen vorne eiskalt verwandelt zum 2-0. Und ja, dann spielt der BVB sich eigentlich mehr oder weniger in so einen kleinen Rausch. Und der VfB war eigentlich das komplette Spiel über relativ harmlos und offensiv war es, glaube ich, ein Abschluss, der da Richtung Tor kam von Gregor Kobel. Und alles in allem ist da ein ziemlich überzeugender BVB-Sieg am Ende bei rumgekommen.
Ja, absolut. Ich glaube, es war auch ein dankbarer Gegner. Der VfB konnte nicht so wirklich anknüpfen an die letzten Spiele oder an die letzten Leistungen. Das Spiel war ja dann auch wirklich im Prinzip schon nach 15 Minuten so wirklich entschieden. Von daher gehe ich auch nicht ganz mit, dass das jetzt unbedingt die große Reaktion war oder der Turnover und war vom BVB. Ich glaube, da können wir in den nächsten Wochen noch abwarten, was da bei rauskommt beim BVB. Aber von daher abwarten und war ein dankbarer Gegner, aber natürlich auch ein verdienter Sieg.
Also ich glaube, von meiner Seite aus, es war ein überragendes Spiel. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich glaube, hocheffizient, Powerplay, eigentlich fast über 90 Minuten. Stuttgarter, die eigentlich wenige Zeit des Spiels auch wirklich irgendwie gefühlt auf dem Platz waren. Von daher stellt sich für mich eigentlich nur die Frage für die BVB. Die Reaktion kommt nächste Woche, weil ich glaube, nächste Woche hast du eine ganz harte Nuss. So viel darf ich hoffentlich vorwegnehmen. Auswärtsspiel in Frankfurt. Wenn sie da die Leistung nochmal bestätigen können, zumal sie ja unter der Woche auch eine richtige harte Nuss haben zu bespielen, dann glaube ich, okay, dann kann man ein Fazit ziehen. Jetzt ist es, glaube ich, noch zu früh. Und für euch beide, beziehungsweise vielleicht auch für unsere Hörer, die es mit dem VfB haben, inwiefern ist Wimmer die richtige Personalie auf diesem Stuhl? Und ich würde auch gerne meine Meinung dann im Anschluss abgeben.
Also ich kann jetzt nur für meinen Teil sprechen. Ich hatte das so wahrgenommen, dass vor dem Spiel gesagt wurde, dass es zumindest erstmal die Interimslösung ist für das eine Spiel. Und sollte er gewinnen, hat man ihm ja in Aussicht gestellt, dass er auf jeden Fall bis zur Winterpause erstmal die Mannschaft weiter trainieren kann. Habe ich da jetzt irgendwie was nicht mitgekriegt? Ist er jetzt definitiv fix jetzt erstmal Bestandteil fester Trainer oder?
Ja, also ich glaube, Sven Mislintat hat nach dem Spiel dann nochmal, glaube ich, unterstrichen, ne, dass er jetzt erstmal der Trainer ist für die nächsten Spiele. Und das, glaube ich, unterstreicht ja auch, dass die Nachfolgersuche noch ein bisschen länger sich hinziehen wird.
Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, Fabi, ne, dass da momentan, man liest ja so nur einige Namen, eigentlich nur Absagen hagelt für den VfB und
Also ich kann für meinen Teil nur sagen, ich glaube, das ist eine katastrophale Notlösung. Ich weiß, unter der Woche im Pokal, ehrlicherweise jeder, der die zweite Liga verfolgt, ich glaube, das war ein ziemlich dankbares Los. Da stimmt ihr mir beide zu, oder?
Ja, mit Bielefeld, ja.
Ja, dann das Spiel gegen Bochum. Ich glaube, das ist so ein Spiel, was dann irgendwo ein Stück weit seine eigene Dynamik entwickeln kann nach so einem Trainerwechsel. Aber ich finde auch die Art und Weise, wie er sich nach den Spielen gibt, wenn man die Interviews hört, ich glaube einfach, dem VfB würde wirklich in dem Moment viel Erfahrung wirklich gut zu Gesicht stehen. Und ich finde die Notlösung oder beziehungsweise die Lösung, die sie jetzt letztendlich auf dem Trainerstuhl haben, mit Wimmer, ist für mich eigentlich mehr oder weniger die Einleitung der Anfang vom Ende.
Okay, ich habe jetzt mal parallel dazu mal, wir haben jetzt ja wirklich nur noch vier
Spiele. Aber kommen wir jetzt nicht mit einem Punkteschnitt oder irgendwie sowas? Das wäre...
Ich wollte jetzt nur darauf hinaus, die letzten vier Spiele vor der Winterpause für den VfB, die zwei ganz wichtige Heimspiele gegen Augsburg und Hertha, ne?
Absolut.
Mutmaßen wir mal, wie es auch kommt, aber momentan sind ja der FCA und Hertha ja auch im Kommen. Sollte der VfB damit ja 4 bis 6 Punkten rausgehen, wird wahrscheinlich dann davon gesprochen werden, man ist noch voll im Soll und mittendrin. Ne? Ja, aber wenn er dann.
Aber du hast als VfB jetzt keine Zeit mehr und du kannst nicht einfach die Zeit bis zur Winterpause überbrücken. Es ist jeder Punkt, der dem VfB helfen wird, oder jeder Punkt, der gewonnen wird, ist letztendlich wichtig in der Endabrechnung. Und ich glaube, mit der Personalie jetzt würde ich mich aus dem Fenster lehnen, 0 Punkte.
Null Punkte, okay. Dazu kommen noch Auswärtsspiele in Gladbach und bei Bayern 04 Leverkusen. Gerade die Mannschaften, die jetzt unten drin stehen, für die wäre es natürlich in der Winterpause auch extrem wichtig, möglichst ja, komplett zu trainieren. Das wird wahrscheinlich auch noch so eine Sache sein. Da können wir ja mal vielleicht nächste Woche sich jeder mal die Mannschaften so teilen, können wir uns ja mal aufteilen, mal gucken, wie viele Spieler da letztendlich bei der WM abgestellt sind. Weil das kann ich mir auch vorstellen, wird auch noch ein ziemlich großer Nachteil für einige Mannschaften dann noch werden. Ne?
Ja, ich glaube im Zweifel für die Top-Teams auf jeden Fall. Das beobachtet man ja auch, wenn eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft im Sommer ist, dann haben die natürlich am meisten Probleme, die meisten Spieler abstellen. Und das kann natürlich auch einen großen Einfluss haben jetzt auf den Meisterschaftskampf. Also ich glaube, Union Berlin ist sicherlich die Mannschaft, die jetzt im Moment oben steht, die damit nicht so große Probleme haben wird. Aber Bayern, Dortmund, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Auf jeden
Wobei
Fall.
Wobei da würde ich aber wirklich dagegen halten, weil ich glaube, es kann genauso auch im Umkehrschluss genau die Folge haben. Wenn du jetzt einfach gezwungen bist, 4, 6, 7, 8 Wochen, je nachdem wie lange auch immer, wirklich komplett aus dem Rhythmus zu kommen, im Vergleich zu den Nationalspielern, die dann voll im Saft sind, im Zweifel sogar mit Erfolgserlebnissen zurückkommen. Ich glaube, dass das schon nochmal Impulse auch freisetzen kann, die dann letztendlich dazu führen, dass die Mannschaften vor allem mit den Nationalspielern auch in einer gewissen Hinsicht performen werden, direkt, wenn es wieder losgeht.
Ja, 20. Die Frage wird natürlich auch sein, das ist natürlich auch unter dem Aspekt Klima natürlich ganz spannende Sache, finde ich. Du spielst ja, klar sind die Stadien akklimatisiert, aber du spielst ja natürlich bei um die 40 Grad oder hältst dich natürlich in einem Land auf, wo es relativ warm ist. Und dann kommst du zurück nach Deutschland und startest in die Rückrunde und da werden es, ja, wenn man Glück hat, vielleicht 10, 11 Grad sein. Das wird natürlich auch interessant zu beobachten sein.
Also glaubst du, dass alle mit einem Schnupfen rechnen müssen?
Ja, ich glaube schon, dass das auf den Körper schon einen Einfluss hat. Gerade in Mannschaften hat man ja in den vergangenen Jahren auch gemerkt, dass viele Mannschaften auch davon abgegangen sind, im Winter in die Sonne zu fahren, weil sie sich eben nicht so jetzt diesem Wechselbad aussetzen wollten. Also ich glaube schon, dass das auch Einfluss haben wird auf die Leistung.
Ja, muss ich dem Sören zustimmen, habe ich jetzt am Donnerstag beim Kicken auch gemerkt. Also nach dem Wetterumschwung Australien und Düsseldorf war die Luft auch ziemlich knapp, trotz ein paar Mal laufen gehen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Fabi, ein anderer Favorit, der wahrscheinlich mit die meisten Nationalspieler abstellen wird dann zur Weltmeisterschaft. Ziemlich konzentrierter, effektiver Auftritt der Bayern. Sieg nie wirklich gefährdet gewesen. Anfangsphase, wo die TSG Hoffenheim gutes Pressing gespielt hat, ein, zwei gute Chancen auch im Spiel hatte, aber alles in allem von der ersten bis zur letzten Minute ein ziemlich konzentrierter Auftritt der Münchner.
Ja, ich glaube, man kann den Hoffenheimern überhaupt gar keinen Vorwurf machen, weil sie, glaube ich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles versucht haben. Also sie haben auch ihren Spielstil entsprechend durchgezogen. Das heißt, frühes Draufgehen, frühes Pressing. Trotz alledem ist es so, dass die Formkurve beim FC Bayern nach oben zeigt, ohne jetzt da wirklich großartig ins Detail zu gehen. Aber ich glaube, im Moment zeigt die Mannschaft ein Stück weit eine gewisse Konstanz. Und wenn der FC Bayern sozusagen ins Rollen kommt, dann wird es schwierig für die Mannschaft wie Hoffenheim da eben viel entgegenzuwirken. Ja, und dann ist es halt einfach auch, aber dann ist es auch ein Stück weit das Tempo, was man sieht in der Offensive, die sehr individuelle Qualität, die Schnelligkeit, das ist schon verdammt stark. Es macht auch Spaß zuzugucken und am Ende des Tages ein total souveräner, verdienter 2:0 Erfolg.
Ja, trotzdem, dass einige Leistungsträger ja verletzungsbedingt nicht mit teilnehmen konnten und auch hinterher die Wechsel haben ja einige Spieler, Gravenbrech, Masraoui auch und Mathis Tel dann noch Spielzeit bekommen und also so braucht der FC Bayern sich, glaube ich, in den nächsten Wochen keine Sorgen machen. So konzentriert, wie sie gespielt haben, auch in der Abwehr eigentlich keinen einzigen wirklichen Wackler drin, wie man es die letzten Wochen ab und zu noch gesehen. Oder war noch einer dabei?
Nö, ich wollte eigentlich gerade sagen, und ich habe das auch vor 2 Wochen schon mal gesagt, ich glaube im Moment defensiv mit De Ligt, Upamecano, ja, das im Moment steht der FC Bayern in der Defensive so gut wie wahrscheinlich schon ganz lange nicht mehr.
Ja,
also und hier vielleicht auch, aber in dem Sinne Upamecano auch hervorheben, der für mich seit ja circa 2-3 Wochen wirklich überragend spielt.
Mhm. Ja. Und der Zustand von De Ligt konditionell und auch allgemein, zumindest optisch vom Gewicht her, scheint sich da auch ein bisschen was in den letzten Wochen ja, abtrainiert zu haben. Also macht auf jeden Fall einen deutlich spritzigeren und fitteren Eindruck auch, ne?
Ich meine, die nächste Standortbestimmung zwangsläufig Mittwochabend, dann werden wir sehen, wie weit die Jungs sind.
Ja, lass uns da doch einfach direkt noch kurz vorgreifen, Sören. Ist für den FC Barcelona auf jeden Fall, ja, ein Muss-Spiel, alles außer ein Sieg kommt nicht in Frage. Von daher können wir uns da, glaube ich, auf einen ziemlich offensiv eingestellten FC Barcelona freuen. Fabi oder Sören, meinst du das?
Also ich glaube, kann mal jemand nachgucken, aber ich glaube, das 19-Uhr-Spiel müsste der Inter auch sein gegen Pilsen, oder? Und jeder, der am Sonntag oder gestern auch ein bisschen Primera Division geguckt hat, es wurde mit voller Kapelle gespielt. Ich würde glauben oder schätzen, dass je nachdem, wie das Spiel am frühen Abend ausgeht, dass dementsprechend auch der Fokus für Barcelona eher aufs Wochenende gelegt wird.
Okay, vor allem, weil ja Inter auch bei einem Sieg gegen Pilsen auf jeden Fall
ist vorbei.
Ist vorbei, von daher kann man da stark von ausgehen, dass Inter das gerade jetzt auch zu Hause eigentlich klar machen sollte. Haben am Wochenende auch Selbstvertrauen getankt.
Mit dem ja, 4-3, oder?
Ja, war ein richtig klasse Spiel. Ziemlich spannend bis zum Schluss. Und ja, schauen wir mal. Können wir uns auf jeden Fall auf ein schönes Spielchen am Mittwoch, glaube ich, ist es freuen.
Ja, ich glaube auch für einen neutralen Fußballfan ist, glaube ich, wirklich ein Spiel mit einer gewissen Brisanz. Barca-Bayern, die ganze Vorgeschichte, ich glaube, das kann man sich schon ganz gut anschauen.
Ja, eine Mannschaft, die dem FC Bayern auch auf den Fersen bleibt und auch Union Berlin weiter an der Spitze verfolgt, ist der SC Freiburg. Der SC Freiburg profitiert auch von einem sehr frühen Platzverweis der Bremer, tat sich dann aber wirklich lange Zeit schwer, war spielbestimmt. Ja, an der Effektivität hat es am Ende ein bisschen gehapert. Am Ende hätten eigentlich von den Expected Goals eigentlich fast 4 Tore bei rumspringen müssen. Alles in allem wirkt die Mannschaft von Christian Streich da schon ziemlich reif und konzentriert und haben da wirklich auf diesen einen Moment gelauert und dann auch das 1-0 gemacht und ja, das 2-0 hinterher, da können wir ja gleich nochmal weiter drauf eingehen, war auch ein richtig schönes Tor von Vincenzo Grifo. Aber der Platzverweis, 14. Minute, Laufduell zwischen Gregoritsch und Marco Friedl. Friedl zieht ihn da mehr oder weniger als letzter Mann runter, gibt sofort rot. Aus meiner Sicht, ich würde wiederum sagen, dass links daneben die beiden auch noch hätten mit eingreifen können.
Ah, Tobi ist heute sozusagen die Mutter Teresa, der
Verteidiger. Der Verteidiger.
Also
das ist nur der Platzverweis, Fabi, wo ich am wenigsten sagen würde. Also würde ich am ehesten noch sagen, kann man die rote Karte vertreten von
ihm. Ja, gut, ich glaube, muss, es ist eine rote Karte, da gibt es, glaube ich, wenig zu diskutieren. Und in dem Sinne ist es halt dann einfach auch so, dass der SC Freiburg halt auch mittlerweile eine Mannschaft ist, nicht nur von der Qualität her, sondern eben auch von der Einstellung, von der Herangehensweise. Das wirkt schon ziemlich reif und erwachsen, so wie du es auch eben gesagt hast. Mit aller Ruhe und nötiger Gelassenheit wird dann eben letztendlich so langsam, aber sicher dann eben auch das 1-0 immer weiter vorangetrieben, in dem Sinne, dass es in der Luft lag. Ja, und am Ende des Tages steht ein unglaublich souveräner, natürlich auch von der roten Karte beeinflusster 2-0 Heimerfolg. Und das ist genau das, was an Reaktion kommen musste vom SC Freiburg.
Mhm. Ja, erste Auswärtsniederlage in dieser Saison für die Bremer Sören. Die ist eigentlich bis zum 1-0, bis zur 55. eigentlich wirklich gut bis dahin verteidigt gehabt haben, ne?
Ja, verteidigt ist, glaube ich, das richtige Wort, weil das ist ja nicht unbedingt das Spiel von Werder Bremen unter Ole Werner. Das ist schon eher ein aktives nach vorne spielen. Von daher konnten sie nicht ihr Spiel durchziehen nach dem Platzverweis. Und von daher ja, war der natürlich entscheidend. Freiburg haben das auch ja, sehr, sehr souverän gemacht, haben sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, dass nicht das frühe 1-0 gefallen ist nach dem Platzverweis, haben geduldig gespielt und deshalb gehe ich da auch mit zu einem klarer und verdienter Heimsieg der Freiburger und die Bremer müssen dann eben jetzt in der kommenden Woche zu Hause die Punkte sammeln. Aber wie gesagt, mit 10 Mann wird es dann eben auch schwierig als Aufsteiger, wenn du nicht dein Spiel durchziehen kannst. Ja.
War auch ein cooles Tor von Kübler.
Auf jeden Fall.
Ja.
Den muss er erstmal machen, wobei man da auch sagen muss, der Ball, der da von Grifo von links außen flach vors Tor reingespielt wird, sind, glaube ich, 3 Bremer, die da den Fuß nicht zwischenkriegen, dass sie den Ball klären können. Aber Christian Streich hat ja hinterher auch wohl gesagt, also wenn er da nicht steht, dann hat er was falsch gemacht und nicht aufgepasst. Also da hat Kübler zu stehen und dann haut er das Ding da rein. Ja, und das, ja.
Wobei man auch sagen muss, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich wundert es tatsächlich, dass Angelifo nicht irgendwann mal Top-Club hingeht. Weil ich finde, wenn du da so ein Spiel siehst, jetzt auch am Wochenende wieder, gefühlt an jeder Aktion irgendwie beteiligt. Und das ist einfach so ein Fußballer, den man mega gern einfach zuschaut, der alles kann, Freistöße, Standardsituationen. Ich finde den Typen richtig, richtig klasse.
Ja, italienischer
Ja.
Nationalspieler kann ja auch, okay, WM findet jetzt nicht ohne ihn statt, aber der scheint sich in einem besinnlichen Freiburg ziemlich wohl zu fühlen.
Ja, ich glaube, das
Vielleicht
ist
ist
auch,
es. Ja, Sören,
ja,
bitte.
Entschuldigung, Fabi, aber ich glaube, das ist auch eher wirklich so ein Spieler, Paradebeispiel dafür, dass es, glaube ich, fast nur in Freiburg klappt. In Hoffenheim und Gladbach, wo er gespielt hat, glaube ich, hat er nicht so überzeugt. Und das wird dann eben wieder so ein Spieler sein, der in Freiburg seine beste Leistung abrufen kann, aber vielleicht wirklich, wenn nochmal ein italienischer Verein anklopft, dann würde er den Schritt vielleicht auch gehen wollen.
Aber vielleicht auch hier mal der Punkt, vielleicht muss man da einfach auch mal wirklich den Hut ziehen und Beifall klatschen, dass es eben auch mal einen Spieler gibt, der das eben auch erkennt. Und er spielt jetzt beim SC Freiburg, das ist eine Mannschaft, die spielen jetzt Europa League oder international. Sieht sehr stark danach aus, sofern die Saison so weitergeht, dass er auch nächstes Jahr wieder international spielt. Es muss nicht immer der Schritt nach England oder sonst wohin sein zu einem Spitzenclub, sondern er ist da genau richtig, ruft seine Leistung ab. Und es ist einfach nur wunderbar, dass auch so ein Spieler, so ein Schlüsselspieler bei den Freiburgern da ein bisschen die Liga aufmischt. Ich finde das genial.
Ja, vor allem die linke Seite da mit Christian Günther und Vincenzo Grifo, die können, glaube ich, auch mittlerweile gar nicht mehr ohne einander. Die sind ja auch schon seit gefühlt 5 bis 10 Jahren da auf der linken Seite zusammen zu Hause. Von daher, ja, gerade mal geguckt, Marktwert 12 Millionen finde ich jetzt auch eigentlich für einen 29-Jährigen. Ich hätte jetzt schon mit mehr gerechnet bei ihm, aber gut, das ist eine andere Sache. Lasst uns mal zu einer Mannschaft kommen, die am Wochenende. Ja, wie soll man was sagen? Die eine Mannschaft ist mit einem, ja, blauen Auge davongekommen, musste bis kurz vor Schluss zittern, nimmt dann am Ende dann doch noch einen Punkt mit, bleibt das 7. Pflichtspiel am Stück ungeschlagen. Ja, und die andere Mannschaft, ja, fängt sich dann kurz ab der 73. Minute noch 3 Gegentore. Und da ist dann auch Platzverweis bei gewesen. Fabi Sören, also wo die zweite gelbe Karte für mich definitiv nicht gegeben werden darf.
Oi.
Ja, da können wir ja, ich weiß nicht, ob ihr die Szene da noch vor Augen habt, da ist ja das Foul da von Jago war es ja, glaube ich, gegen Schlager. Das erste Foul brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, weil ja die Grätsche, da trifft dann auch unten. Xaver Schlager springt sofort nach der ersten Drehung hoch, läuft da auf Jago zu. Jago wusste schon, was auf ihn zukommt, ne? Man kennt das ja, so Brust an Brust. Und was Schlager da macht, fällt schon ziemlich theatralisch, dass die erste etwas aktivere Bewegung da von Jago vielleicht ausgeht. Okay, aber der hat auch schon damit gerechnet, dass Schlager da schon ordentlich auf ihn drauf geht, ne? Ob man jetzt sagen kann, war clever gemacht von Schlager oder dumm von Jago, aber da hätte Schiri nach der ersten gelben Karte auch beide sich mal zur Seite nehmen können und sagen, komm, ist gut. War spielentscheidend, ne? Die Szene. Oder
Ja, aber ich glaube,
meint die RB wäre
aber
so
ich
gemacht?
glaube, wer die letzten Wochen und die letzten Entscheidungen, gerade bei sowas, diese Theatralik wird belohnt. Das ist einfach so. Schlager hat dieses Geschenk von Jago angenommen, und dann bleibt dem Schiedsrichter auch nichts anderes übrig. Ich würde dann eher wirklich sagen, ist mal wieder Dummheit von einem Spieler, der sich dazu hinreißen lässt. Und Schlager hat das Geschenk angenommen. Also von daher, glaube ich, kann man mit der Gelb-Roten schon durchaus leben.
Fabi, du bist ja auch jemand, der sein Temperament ja nicht so oft im Zaum hatte. Hätte ja auch gut passieren können,
Ich dachte, bei uns in der Gruppe werde ich Valium genannt, weil ich immer so ruhig und gelassen
ne?
bin. Naja, die Frage, die sich mir eigentlich stellt, ist, wenn du im Vorgang so ein Foul begehst, ich weiß nicht, was letztendlich die Situation ergibt, um dann letztendlich auf Xaver Schlager nochmal einzugehen in dem Sinne, sondern es war ein glasklares Foul. Ja, und dann, ja, wenn du dann im Nachgang den Gegenspieler so angehst, ich meine, dann bin ich auch weise und dann ja, wird man eben auch bestraft für vielleicht wenig smartes Verhalten in dem Moment. Und ja, zu deinem Punkt, absolut spielentscheidend. Ich meine, das sagt ja auch der Verlauf des Spiels und du wirst ja gleich auch nochmal auf den Spielfilm eingehen. Aber ja, es ist dann natürlich auch so, dass eine eigentlich totgeglaubte Leipziger Mannschaft wirklich auch nochmal Aufwind bekommen hat. Ja, und am Ende des Tages auch, glaube ich, summa summarum verdienten Punkt mitnimmt.
Punkt mitgenommen. RB beziehungsweise der FCA holt jetzt aus 6 Spielen 11 Punkten, ist immer noch die Mannschaft der Stunde, was die Punkteausbeute in den letzten Spielen angeht. Wer vor dem Spiel gesagt hätte, ihr holt einen Punkt gegen RB, hätten sie mit Sicherheit sofort unterschrieben. Aber unterm Strich hinterher, wie der Spielverlauf war, ja, die Leipziger von Beginn an eigentlich kaum mal wirklich ins Tempo gekommen. Der FCA, wie wir sie kennen, auch unter der Woche gegen die Bayern im Pokal bis zum Ende wirklich stark gekämpft und dagegen gehalten. Da war es ja auch mal so ganz kurz mal ein bisschen auf der Kippe, ne, Fabi? Wo der Anschluss, glaube ich, zum 3-2 war es, ne? Bevor die
Nö,
Bayern da wieder
aber.
angezogen hatten, oder? War es 3-2?
Ja,
Ja.
richtig.
Und ja, gehen da wirklich verdient in Führung durch einen Elfmeter von Berisha. Das Foul von David Raum war da auch. Ja, das war ein wirklich dummes Foul, wie er da hinterher Vargas in die Waden grätscht im eigenen 16er. Ja, Berisha macht dann das 1-0. Und ja, dann kommt das 2 zu 0 kurz nach der Halbzeit durch Demirovic, kommt da frei zum Kopfball nach einer Ecke von mal wieder Berisha. Ja, und das 3 zu 0 nur eine Viertelstunde später durch Vargas, auch nach einer Freischussflanke von Berisha, an allen 3 Toren beteiligt. Ja, und dann kam halt nur eine Minute nach dem 3 zu 0 diese spielentscheidende gelb-rote Karte. Ja, und dann hat RB halt die Qualität. Marco Rose hatte da ja auch dann ziemlich die Nase voll. Nkunku, Olmo, die saßen ja zu Beginn noch alle auf der Bank. Timo Werner war gar nicht im Kader. Ja, und dann kam Nkunku, Nova kam noch von der Bank. Und ja, am Ende musste der FCA sich, glaube ich, auch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie da bei dem einen oder anderen Tor vielleicht ein bisschen schläfrig auch verteidigt haben, ne?
Ja, wobei man aber, vielleicht kannst du es auch nochmal hervorheben, es war schon ein Weltklasse-Freistoß-Tor von Nkunku, also wirklich zum Zunge schnalzen.
Ja, um die Mauer schön rumgedreht. Ich hätte euch beiden
Ja.
nur die Frage gestellt, welches ihr an diesem Wochenende hättet schöner gefunden hättet oder habt.
Also mein persönliches Tor des Spieltags war natürlich das Tor von Choupo-Moting. Nein, Spaß. Nein, also für mich war wirklich ein Kunku, weil wenn man auch in der Zeitlupe genau darauf achtet, die Technik, den dann wirklich in diesem Bogen so um die Mauer zu schlänzen, boah, das ist schon Weltklasse.
Ja, also 3-3 hätte meiner Meinung nach nicht mehr fallen dürfen. Da wird ja einfach nur ein ganz langer Ball gespielt von Olmo auf Silva. Ja, er kommt dann zum Abschluss. Kubek lenkt den Ball da in die Mitte und in der Mitte stehen, glaube ich, 3 FCA-Spieler und Nova von RB. Ja, und der schaltet halt am schnellsten. Ich meine, Caligiuri war es da, der da nur hinterher guckt. Ja, ziemlich unglücklich. Ja.
Ich glaube, das ist dann aber auch so eine Spielsituation, die ähnlich auch wie beim Topspiel Bayern gegen Dortmund. So ein Spielstand, es wird eng und dann wird es am Ende des Tages wird's einfach nur richtig wild. Und die Konsequenz ist dann in der Regel, dass vielleicht so, zu so einem späten Zeitpunkt eben dann auch noch so ein Tor fällt.
Ja, unterm Strich kann der FCA ja, glaube ich, weiterhin mit den letzten Wochen mehr als zufrieden sein. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen gesagt, dass das mit dem FCA nicht so weitergehen kann. Vielleicht war das ja die ja,
Ja, das waren
Motivationsrede für den FCA.
absolut.
Ja, von daher. Ja, und RB unter der Woche zu Hause gastieren die Königlichen. Real Madrid ist da zu Besuch. Und für RB ist da ja auch noch ein bisschen was drin in der Gruppe. Lassen wir uns mal überraschen, wie es da für RB weitergeht. Die dann am kommenden Wochenende die Mannschaft empfangen zu Hause mit Bayern 04 Leverkusen, ja, die uns weiterhin ja, die Tipps versaut und auch weiterhin Kopfschmerzen verbreitet. War wieder so ein Leverkusener Spiel, Fabi Sören, wo sich am Ende die Effektivität wieder gefehlt hat vorm Tor? Oder...
Ich glaube, was die Defensive? Da kommen auch noch ein paar andere Sachen dazu, dass es halt einfach, sorry für den Ausdruck, aber es waren saudumme Umstände, die dann halt einfach auch dazu geführt haben. Ich meine, dieses Eigentor, Andrich, der tut dir dann leid in so einer Situation, weil du einfach nichts machen kannst, oder?
Ich wollte das gerade ansprechen. Ich hab das Spiel auch in der Konferenz geschaut und habe genau, wo die Wiederholung kam, habe ich sofort dem Carsten auch geschrieben, der soll sich die Szene bitte, wenn er zu Hause ist, sofort angucken. Ganz ehrlich, der Andrich läuft Richtung Ball, hat alle Möglichkeiten und für mich sieht das ganz ehrlich so aus, ich will da um Gottes Willen keinem was unterstellen oder sonst wie. Er läuft da so komisch rein, also das sieht für mich, und er hält den Fuß ja auch wirklich gerade Richtung Tor, er hätte ja alles andere machen können, aber es sieht für mich schon ziemlich nach Absicht aus. Tut mir echt leid, aber guckt euch das wirklich mal an, ohne Scheiß. Der hat alle Zeit der Welt und der Ball kommt ja wirklich jetzt, das war ja jetzt kein scharfer hereingetretener Ball vorhin, ich meine, Baku war es, glaube ich, da hat er alle Zeit der Welt. Wenn ein Ball doch seitlich reingespielt wird, dann versuche ich den ja nicht quasi mit dem Fuß zu spielen, der äußerlich steht, sondern nimm doch meinen Innenfuß. Er hätte mit links ohne Probleme klären können, den Ball. Also da, für mich war das ja ein klarer Torschuss. Fabi.
Ich schaue mir die Szene gerade nochmal an. Vielleicht kann in dem Sinne, vielleicht kannst du hören, soweit das Spiel einmal zusammenfassen.
Also ich hatte auch ein ähnliches Gefühl, dass er da ja eigentlich nichts saudämlich einfach aussieht. Aber ich glaube, zum Spiel muss man wirklich sagen, bis zu dem 1-1 war Leverkusen schon die spielbestimmende Mannschaft und Wolfsburg war an diesem Nachmittag, glaube ich, generell einfach effektiver. Also aktiver war Leverkusen, ich glaube schon, auch nach dem 1-2 hat man schon gesehen, dass sie das Spiel drehen wollten. Und da hat man auch gesehen, dass die Mannschaft sich ja nicht hat hängen lassen, und von daher würde ich auch zumindest das Spiel so zusammenfassen, dass es ein gerechtes Unentschieden ist auf jeden Fall, und Leverkusen sich eigentlich für ein recht aktives Spiel nicht belohnt hat.
Ja, die Serie der Wolfsburger in Leverkusen hält weiter an. Die letzten 4 Auswärtsspiele hat der VfL ja sogar allesamt gewonnen. Du hast gerade angesprochen, Sören, nach die Leverkusener nach dem Ausgleich, beziehungsweise nach dem Rückstand, weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, ja, hatten ja vorab schon die Möglichkeit, durch Diaby früher in Führung zu gehen, der da einen Elfmeter verschossen hat. Ist auch so eine Bilanz, wo sie das gesagt hatten, schon der 6. Elfmeter, den Bayern nur für Leverkusen jetzt in dieser Saison in allen Pflichtspielen verschossen hat. Auch eine ganz schöne Hausnummer. Ja, und dann das unglückliche Tor von Andrich, dann bekommst du den Elfmeter. Den Arnold sicher verwandelt, aber das war auch noch ein Elfmeter, war auch strittig, oder? Da gehen ja beide wirklich mit einer Grätsche, mit einem langen Schritt Richtung Ball. Hätte man vielleicht sogar laufen lassen können.
Ja.
Ja, dann bekommen sie das 2-1 und hinterher auch der Ausgleich war auch wieder so ein Glücksball, ne? Also wenn den Schuss, wer war es da, Sinkgraven, den Schuss da richtig setzt, anstatt den da so ja, als cooler Ball irgendwie Richtung zweiten Pfosten zu spielen. Ich wollte auch richtig schießen eigentlich. Und dann spritzt dann hinterher Frimpong da rein, macht den Ausgleich. Ja, am Ende für Leverkusen weiterhin immer noch zu wenig. Was auch beängstigend ist, Leverkusen jetzt schon 23 Gegentore, die drittmeisten, nur Schalke und Bochum haben mehr. Also das ist, glaube ich, auch so eine Stelle, wo die Leverkusener auch ansetzen müssen in den nächsten Spielen. Ich hatte mir das mal rausgeschrieben, die hatten gegen Frankfurt haben sie 5 gekriegt, dann haben sie gegen die TSG Freiburg und die Bayern 3 Gegentore gekriegt. Das kommt ja nicht von ungefähr, ne? Also das sind schon, ja, darf eine Top-Mannschaft auch, und du kannst ja nicht jedes Spiel 2 bis 3 Tore schießen, ne? Wie man sieht. So wie letztes Jahr, ne? Wo nur alles funktioniert hat. Da war die Effektivität da, konntest du hinten auch bei jedem Spiel mal 2 bekommen, ne?
Also ich bin übrigens bei keiner Absicht. Ich habe es mir gerade eben nochmal angeschaut, aber nur so viel zu dem Thema.
Ja, ich habe die Antwort von Carsten habe ich noch nicht gehört, aber da kommen wir wahrscheinlich auch in den Genuss, Fabi, am Freitag. Carsten wird wahrscheinlich auch beim Spiel mit dabei sein. Da werden wir uns mal seine Stimmungslage zur Werkself mal genauer, glaube ich, anhören. Deine Meinung zu Leverkusen, Fabi?
Ich sagte es ja, Woche für Woche. Ich meine, jetzt war natürlich auch ein Spiel, wo ziemlich viel gegen dich gelaufen ist, unabhängig vom Eigentor, dann eben auch noch so ein Elfmeter, ist dann natürlich ärgerlich. Am Ende des Tages dann ja wenigstens noch einen Punkt mitgenommen, aber ich meine, ihr habt das ja auch gesagt, aber was klar ist, Leverkusen muss anfangen zu punkten, weil sonst ist die Saison ziemlich schnell im Eimer.
Ja, wenn man mal so in die anderen Ligen guckt, Sören, ist, glaube ich, in jeder Liga so eine Mannschaft, wo ja, die mehr oder weniger ihren Erwartungen ja, so ziemlich hinterherläuft. Ne? Sei es Liverpool
Liverpool.
momentan, ja, Serie A, Fabi ist ja auch so eine Mannschaft, die auch gerne hast mit Juve. Ne?
Ja.
Ist ja genauso. Ne? Also von daher alle Jahre wieder eine Überraschung. Ja, und die Mannschaft der Stunde, die momentan auch jetzt 5 der letzten 7 Spiele gewonnen hat, ist die Frankfurter Eintracht. Ziemlich effektiver, verdienter 3:1 Auswärtserfolg beim Topspiel am Samstagabend im Borussia-Park.
Ja, absolut, absolut. Vor allem die Gladbacher Leistung hat mich so ein bisschen an das Bremen-Spiel erinnert. Sie waren ja in der ersten Halbzeit ja nicht so wirklich da, war das zumindest mein Eindruck. Dementsprechend hat Frankfurt gerade auch mit viel Tempo ja die Tore erzielt. Stand ja dann zur Halbzeit schon 3:0. Klar, in der zweiten Halbzeit hat Gladbach noch ein bisschen mehr Reaktionen zeigen wollen. Aber alles in allem, glaube ich, ein mehr als verdienter Sieg für die Eintracht, die sich aktuell in einer richtig guten Form präsentieren.
Ja, ziemlich gebrauchte Woche, Fabi, für die Gladbacher. Im Pokal das Aus in Darmstadt. Dann noch Jonas Hofmann und Jan Sommer jetzt erstmal verloren. Ja, und dann fliegen dir zwei ja, Ballverluste mehr oder weniger bei eigenem Spielaufbau so ziemlich um die Ohren. Ja, die Frankfurter mit Lindström und ja, Kolomoani offensiv da teilweise 2 gegen 4 Konter gelaufen und die wirklich gerade wie beim 1:0 richtig stark ausgespielt auch, ne?
Ja, also bei dem 1:0 hat sich Lindström natürlich, das war eine richtig starke Aktion. So musst du dich auch erstmal durchsetzen. Grundsätzlich ist für mich eigentlich eher die Frage, ob die Gladbacher im Moment gerade so ein Stück weit dabei sind, ihr Momentum ja ein bisschen zu verspielen, weil die Ergebnisse einfach nicht passen. Ungewohnt, ich dachte eigentlich tatsächlich, dass es ja so ein wirklicher, wie sagt man da,
Schlagabtausch.
Maßstab,
Ach so.
ja, Maßstab wird auch für die Gladbacher wirklich zu zeigen, hey, dieses Jahr ist alles ein Stück weit besser. So ein 3 Punkte oder so ein Heimsieg gegen Frankfurt wäre natürlich ein Statement gewesen. Ja, und am Ende des Tages war es eine Woche zum Vergessen, weil ich glaube, an dem 3:1 Sieg für die Frankfurter, das war mehr als nur verdient, weil es die Frankfurter richtig cool gespielt haben.
Ja, nach dem 1:0 von Lindström, wo der Laufweg von Kolomoani ja auch richtig geil ist, ne? Da zieht er ja noch einen weg.
Ja.
Hatten die Gladbacher ja dann 2 Chancen. Einmal war Thuram da ja frei durch vor Kevin Trapp und dann der Volley von Lars Stindl aus 5 Metern, den er da auch richtig stark hält. Ja, und dann bekommst du halt nach der Ecke das 2:0 durch Ebimbe. Sören hatten ja letzte Woche schon angepriesen,
Ja.
ne? Auch ein ganz
Ja.
starkes Spiel. Ja, und das 3:0, der Pass, der da hinten rausgespielt wird, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Friedrich war oder Stindl. Das ist ein Pass, der ist 25 Meter flach unterwegs. Da kannst du, was Schöneres gibt es als Verteidiger, glaube ich nicht, Fabi. Ist ein Ball mit Ansage, ne? Machst einen Schritt vor den Stürmer und ja, behauptest den und dann über 2 schnelle Kontakte machst das 3:0 wieder Muani und Lindström, ne? Der ja letztes Jahr noch das größte Problem hatte mit der Chancenverwertung, hatte da ja schon des häufigeren Top-Gelegenheiten vorm Tor und hat da ja meistens dann vorbeigezogen, was am Torwart gescheitert. Aber dieses Jahr, ja, hat das Toreschießen auch für sich entdeckt. Ist momentan auch ziemlich on fire, Lindström. Ja, also von daher ein ziemlich überzeugender Auftritt der Frankfurter, die jetzt unter der Woche ein ganz wichtiges Spiel zu Hause gegen Marseille haben. Da wäre es aus deutscher Sicht und aus Frankfurter Sicht auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, da am besten auch den Sieg zu holen. Denn da wären sie weiterhin im Rennen um Platz 2 in der Gruppe. Ne? Ja, noch ein Wort vielleicht zu Gladbach, Sören?
Ja, gehe ich mit, dass sie das Momentum so ein bisschen verlieren. Ich glaube, klar, im Vergleich immer zur letzten Saison kann jetzt nicht unbedingt meckern, Platz 9, 16 Punkte. Man hat den Derby-Sieg schon mal geholt in der Hinrunde. Ja, aber jetzt müssen wieder Punkte her. Ich weiß nicht, nächste Woche spielen sie in Union Berlin. Also das ist jetzt das nächste Spiel, wo man dann sieht, wo Gladbach wirklich steht. Union muss ja auch eine Reaktion zeigen. Ja, es wird spannend zu sehen in den nächsten Wochen. Aber ich glaube, Gladbach ist noch nicht so gefestigt, wirklich jetzt konstanter auch um die Conference League Plätze zum Beispiel mitzuspielen, aber eben dann auch nicht so schlecht, dass sie weiter runterrutschen. Also ich glaube, so ein Mittelfeldplatz spiegelt die aktuelle Saison ganz gut wider.
Ja, und dann, Sören, war der Sonntag angebrochen. Der VfL hatte das Nachmittagsspiel und am Ende steht ein verdienter 2:1 Erfolg gegen Union Berlin zu Buche.
Ja, absolut. Also ohne jetzt auch unbedingt die Fanbrille aufzuhaben, ich glaube, man kann definitiv vom verdienten Heimsieg des VfL sprechen. Zweites Heimspiel ja unter Thomas Letsch, zweiter Sieg. Also das scheint auch ganz gut zu passen. Philipp Hofmann ja, bringt seine Stärke auf den Platz, nämlich vor allen Dingen nach Standards im Kopf gefährlich zu sein. Kurz vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung gebracht und auch in der zweiten Halbzeit muss man wirklich sagen, VfL war die ja auch zweikampfstärkere Mannschaft. Wirklich hat man gemerkt, dass sie unbedingt den Dreier holen wollten und haben auch fußballerisch, glaube ich, ein richtig gutes zweites Tor rausgespielt über Ganvola und Anvi Ajay, der dann Holtmann bedient hat. Also das war schon richtig, richtig guter Fußball. Dann hat natürlich kurz davor natürlich auch Manuel Riemann seinen Teil dazu beigetragen, einen Elfmeter gehalten. Und ja, der Anschluss 90 plus 3, glaube ich, war dann nicht mehr unbedingt ja, gefährlich. Von daher sehr, sehr verdienter Sieg für den VfL.
Fabi, der VfL eigentlich Union mehr oder weniger mit seinen eigenen Waffen geschlagen, ne? Die Bochumer ja von der ersten Minute an wirklich aggressiv in den Zweikämpfen standen, hohes, frühes Anlaufen standen bei jeder Ballannahme den Unionern sofort auf den Füßen. Das war dieses ja, ekelhafte, dreckige Spiel, was Union eigentlich seit ja, längerer Zeit schon praktiziert, ne?
Ja, dazu kommt wahrscheinlich auch noch, dass Union relativ wenig aus ihrem Ballbesitz machen konnte. Es fehlt ein bisschen, oder es hat dann am Sonntag dann ein bisschen ja, Kreativität, vielleicht dann auch eben im letzten Moment an Durchschlagskraft gefehlt. Und dann ja, haben die Bochumer das halt einfach auch richtig abgezockt ein Stück weit gemacht, waren eiskalt und effektiv. Wobei ich bei dem Tor von Holtmann, bei dem zweiten Tor, ich fand das unheimlich interessant, wie er da ja, auf Biegen und Brechen versucht hat, mit dem linken Fuß, glaube ich, abzuschließen, oder?
Aber könnt ihr
Ja,
euch, soll ich
also
vielleicht,
manch
also
anderer hätte sich da die Hüfte ausgerenkt.
ich hätte da so eigentlich gesagt, oder mein Eindruck direkt nach dem Tor, auch wenn er drin war, der Ball, da hättest du normalerweise doch mal auf Nummer sicher gehen müssen und in die Mitte auf Ganvola spielen ja,
Oh,
müssen eigentlich.
okay.
Ja, aber okay.
Aber jetzt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, in der letzten Saison, wo dieses das erste Tor des Monats von Holtmann, wo er gegen Mainz, glaube ich, gegen 4 oder 5 Spieler
Ja.
sich seitlich durchsetzt und dann ist er ja auch vom Tor, haben wir alle gesagt, er muss mit rechts abschließen. Da
Hat nur den linken,
hat er sich nämlich den auch nochmal so ganz komisch auf links gelegt, ne? Und
ja.
schiebt den dann da rein. War so eine ähnliche Szene. Ja, Fabi hat es gerade angesprochen, die Offensive von Union Berlin bei dem Spiel mit Jordan, Geraldo Becker. Hing komplett in der Luft. Urs Fischer hat dann auch in der 63. Minute beide runtergenommen, hat dann nochmal versucht, da ein bisschen offensiv aufs Feld zu bringen. Ja, der Elfmeter, Sören, du hast ihn angesprochen. Manuel Riemann,
Witz,
der
Elfmeter.
dritte Elfmeter, der jetzt in die Riemann schon dieses Jahr gehalten hat, hat eh eine positive Elfmeterbilanz von 14 Elfmetern, acht Stück gehalten. Das ist schon eine verdammt starke Hausnummer. Also, ja, zweiter Heimsieg für den VfL nach dem überraschenden Sieg schon beim letzten Heimspiel gegen die Frankfurter Eintracht. Ja, und damit meldet der VfL Bochum sich zurück im Abstiegskampf und hat auch die rote Laterne an dem Wochenende dann abgegeben, ne? Fabi, letzte Mannschaft, der es gelungen ist, einen Tabellenführer zu stürzen als Tabellen-18.
KFC Uerdingen.
Nee, denk mal gar nicht so weit. Denk mal gar nicht so weit. Nein, nein. In München um die Ecke. In München um die Ecke.
In München um die Ecke.
Ja, ein anderer Verein, der
Ja,
Name.
Nürnberg.
Na, nee, nee, nee,
60.
nee. Die davor, vor Nürnberg mal. Vor 3 oder 4 Jahren war es, glaube ich.
Greuther Fürth.
Audi. Audi.
Ingolstadt.
Der FC Ingolstadt hat damals RB Leipzig mit 1:0 geschlagen, die damals Tabellenführer waren.
Also doch nicht KFC Uerdingen.
Nee, die Uerdinger war es nicht. Aber kannst gerne mal nachgucken, ob den Uerdingern sowas in der Art dann auch schon mal vor vielen, vielen...
Ja, bestimmt. Also mein zweiter Tipp war Wattenscheid 09, aber...
ja, und dann stand noch das letzte Spiel des Sonntagabends auf dem Programm. Die Hertha, Sören, Fabi, belohnt sich endlich nach vielen Wochen der guten Leistung. Endlich mal hatten sie das Spielglück auf ihrer Seite. Schalke 04 hatten sie auch noch zu Gast. Ja, die Hauptstadt feierte den 2:1-Sieg wie, ja, sag ich mal, den Einzug ins internationale Geschäft. Verdienter, etwas glücklicher Sieg zum Ende für die Berliner Hertha.
Ja, es war ein ausgeglichenes Spiel, würde ich sagen. Und dann entscheiden eben gerade auf so einem Niveau oder in der Brisanz, was das Duell ja auch hatte, Kleinigkeiten. Und wenn du dann natürlich einen Torwart hast, der nicht die Sicherheit ausstrahlt, und dann hast du dann Spielglück auf deiner Seite, ja, dann gewinnst du das Spiel. Aber ich würde schon sagen, dass eigentlich ein ausgeglichenes Spiel war. Schalke hat sich auch, fand ich zumindest im Vergleich zu den Vorwochen, schon ein bisschen besser präsentiert. Aber es reicht dann eben noch nicht.
Mhm. Ja, Fabi, unter der Woche hat es Schröder gesagt, personelle Veränderungen müssen wir vornehmen. Ja, in den letzten 5 Spielen müssen wir unbedingt irgendwie punkten und der neue Trainer soll in dieser Saison, dieser Woche noch vorgestellt werden. Diese Schönrederei haben wir jetzt auch bei uns hier in den letzten 2 Wochen gemacht. Ja, nicht zusammengefallen und weiter an sich geglaubt und gekämpft, aber... Ja, reden alleine bringt dann auch nichts, ne? Ich meine, wenn du in der 88. Minute den Ausgleich machst, dann sollst du schon zusehen, dass du nicht in der 89. Minute dir dann noch so ein Konter um die Ohren fliegt, ne?
Ja, ich meine, es kommen viele Komponenten zusammen und unter anderem, ich kann mich erinnern, Sören hat ihn ja mal vor ein paar Wochen auch in Schutz genommen, aber ich meine, du brauchst halt in so einer Situation auch wirklich einen Fels in der Brandung hinten im Tor stehen. Es war meines Erachtens nicht der erste Fehler dieser Saison. Das ist halt natürlich auch ein Stück weit zum 1-0 führt. Ist natürlich dann auch für so eine Mannschaft wie Schalke auswärts ziemlich schwierig, da auch wieder den Turnaround zu schaffen. Kommen dann zum Ausgleich, verdient zum Ausgleich. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Ja, und dann sieht man halt einfach ja ein Stück weit eben auch die Gründe, warum Schalke jetzt auch im letzten Tabellenplatz steht. Weil es dann eben halt nicht auch über die Zeit.
Berliner hatten ja davor 2 Konter, mehr oder weniger 4-2, ziemlich fahrlässig liegen lassen, konnten sich dann eigentlich nicht beschweren, dass sie da das 1:1 kassieren. Hatte Sebastian Polter ja das Kopfballduell im 5-Meter-Raum gewonnen, schön zurückgelegt und Florent Mollet war es dann mit dem Ausgleich. Ja, und dann war es die 89. Minute, Kenny mit dem Befreiungsschlag und dann hat die Hertha das da, glaube ich, ja, richtig gut ausgespielt. Einmal kurz klatschen lassen und dann Luke Bakio geschickt und der wurde dann auf die Reise geschickt und schickte dann Kanga auf die Reise so und Kanga dann mit seinem ersten Bundesliga-Treffer und danach ging es dann ab in die Kurve zum Feiern und ja, dann war Partystimmung in Berlin. Endlich der erste Heimsieg dann für die Berliner. Auch ein kleiner Befreiungsschlag, haben sich jetzt da unten auch ein bisschen Luft zumindest erstmal verschafft. Soweit wurde es Zeit in Berlin. Ja, und für Schalke wird es ganz, ganz bitter, glaube ich, die nächsten letzten 4 Spiele werden überhaupt noch zu punkten. Ne? Was habt ihr so für einen Eindruck vom Momentum momentan von den Mannschaften, die so unten drin stehen? Plus, minus, wo geht's bergauf, wo geht's eher weiter tendenziell nach unten, Fabi, Sören? Ja, weiter als Platz 18 geht's nicht, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich glaub, Leverkusen wird da unten nicht unbedingt auf Dauer bleiben. Klar, es geht um diese Teams, es geht um Stuttgart, es geht um Bochum und Schalke. Abwarten, ob der FCA vielleicht irgendwie nochmal da runterrutscht, was mit Bremen passiert. Also viele Vereine werden zumindest froh sein, glaube ich, hier nach der Saison, wenn sie, oder ich sag mal, der VfL oder auch Schalke 04 werden froh sein, wenn sie um den 16. Platz mitspielen können. Ja, es wird auf jeden Fall spannend und wie gesagt, also nach der Weltmeisterschaft, glaube ich, können wir sowieso davon ausgehen, dass sich einiges noch ändern wird in der Tabelle.
Ja, ist quasi mehr oder weniger ja, eine Saison mit quasi zwei Meisterschaften quasi, ne?
Ja.
Wird sich dann rausstellen. Ja, dann sind wir soweit eigentlich für den Tag erstmal durch, für den Spieltag Nummer 11. Fabi, Gewinner des Spieltages, schönstes Tor des Spieltages oder Highlight für uns des Spieltages, was für uns so hängen geblieben ist vielleicht?
Ich habe alles im Petto. Ich
hast alles im
alles
Petto.
Vorbereitet.
Ja, dann schieß doch mal los, Gewinner des Spieltages.
Gewinner des Spieltags sind für mich die Schiedsrichter.
Keine Reaktion. Du merkst an der Reaktion. Du merkst an der Reaktion. Wir warten auf Erläuterung.
Nein, das war ein Spaß. Ich wollte eigentlich sagen, die Schiedsrichter, weil sie letztendlich alle Entscheidungen richtig getroffen haben mit Hilfe des VAR, aber das war nur ein Spaß. Gewinner des Spieltags für mich einfach die Mainzer. Haben sich, glaube ich, nach so einem Kantersieg einfach zu Hause auch mal verdient, wieder zurück in der Spur zu sein. Schönes 5-0, ich glaube, war ich der höchste Sieg oder Bundesliga-Sieg der Mainzer überhaupt, glaube ich, oder? Tobi, das ist doch eine Statistik für dich.
Ja, suche ich dir bis nächste Woche raus.
Ja, von daher Mainz 05.
Okay. Für mich ist es ein Spieler, der schon seit Wochen eigentlich in Topform ist und so auch vom war ein ganz wichtiger Transfer jetzt noch kurz vor Ende der Transferperiode für den FCA, Mergin Berisha, der ja auch noch so ein Kandidat, so nachdem du ja letzte Woche den einen oder anderen da ins Rennen geschmissen hast, wird ja jetzt auch schon in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gefordert. Da können wir vielleicht in den nächsten Wochen mal drauf eingehen, wer da so momentan eher im Aufwind oder im Abwind ist bezüglich.
Bis die Jungs in der Nationalmannschaft sind, die Sören fordert, ist die WM schon lang vorbei.
Und, ja, pass auf, Philipp Hofmann kommt auch noch in die Nationalmannschaft.
Eine große Überraschung wird es wahrscheinlich dann auf jeden Fall geben. Besonders bei dir, der Gewinner des Spieltages?
Für mich Silver Ganvula, vielgescholtener Stürmer des VfL Bochum. Ist aber jetzt nach und nach, wirklich Woche für Woche, die erste Option, Philipp Hofmann zu ersetzen während des Spiels. 25 Minuten gemacht, dieses Wochenende war wichtig und scheint aufsteigende Form zu haben.
Okay, das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Gut, gut. Ja, nächste Woche stehen, glaube ich, wieder 3 Sonntagsspiele auf dem Programm. Somit werden wir wahrscheinlich dann auch, Fabi, Freude pur, ne? Von daher wird es wahrscheinlich auf jeden Fall auch wieder auf den Montag hinauslaufen. Der Sören kann sich am Freitag mit dem Spiel in Bremen gegen Hertha ziemlich auseinandersetzen. Da werden wir, Fabi, uns, glaube ich, anderweitig beschäftigen und einen schöneren Abend haben, denke ich mal.
Ja, mit Füchschen.
Fabi wollte sich nämlich am Wochenende auch mal das ein oder andere Bierchen genehmigen. Und dann werden wir uns das Derby zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien anschauen. Und werden dann ab Samstag in die Konferenz wahrscheinlich. Bayern, ja, wir können uns die mal anschauen. Ja, noch was von eurer Seite, Fabi, Sören?
Ja, die Frage des Spieltags haben wir da auch.
Achso, ui. Okay. Wer will mit mir nach Wolfsburg fahren, oder?
Aufruf. Also
ja, die Sören, Antwort.
Sören, du kannst ja noch den Aufruf starten. Du spendierst auf jeden Fall eine Karte fürs Spiel VfL Wolfsburg gegen den VfL Bochum im Gästeblock. Bitte melden bis morgen Abend, damit Sören da alles in die Wege leiten kann. Er wird sich über Begleitung freuen.
Obendrauf gibt es ja noch einen VW Golf wahrscheinlich.
Nein, schieß los.
Nein. Und zwar, ihr seid ja auch Liebhaber des niederländischen Fußballs und deshalb habe ich da eine etwas interessantere Frage rausgesucht. Und zwar am Wochenende fand das Spiel Volendam gegen Heerenveen statt. Und das Spiel musste 2-mal unterbrochen werden. Einmal 20 Minuten lang wegen eines heftigen Unwetters und dann kurz danach nochmal. Habt ihr es gelesen oder habt ihr es nicht gelesen?
Doch, ich meine, wenn es das Spiel war, habe ich es, glaube ich, gelesen. Aber Fabi kann gerne mal eine kreative Antwort raushauen.
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Also wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist da plötzlich übers Spielfeld ein Lieferando-Fahrer gelaufen, richtig?
Richtig, richtig, weil Volendam spielt ja auch in Orange und plötzlich tauchte noch ein weiterer orangener Mann auf, nämlich ein Lieferando-Fahrer. Also scheinbar müssen die Fans in der 20-minütigen Unterbrechung einen Lieferdienst angerufen haben, beziehungsweise bestellt haben und der tauchte dann plötzlich auf dem Fußballplatz auf. Richtig.
Verrückte Welt, verrückt, verrückt. Ja, gut, das war's dann für diese Woche. Haben jetzt genau in 30 Sekunden eine Stunde voll gemacht. Lief heute ja ziemlich flüssig durch. Hat Spaß gemacht, Jungs. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche Montag zur alten Zeit gewohnt wieder.
Spaß bei Champions League gucken diese Woche.
Richtig, genau. Da stehen einige spannende Spiele auf dem Programm. Fabi, deutsche Brille. Gehen wir mit Siegen hauptsächlich durch oder?
Von der Champions League bis zur Conference League durchgehend Siege.
Das ist eine Ansage. Da schauen wir mal. Also könnt die Tippscheine fertig machen. Fabi hat gesprochen.
Die glauben mir nicht.
Ich glaube nicht. Gut, alles klar. Dann hören wir uns. Macht's gut.
Schönen Abend. Ciao, Jungs. Danke.
Das war Anpfiff 15:30. Euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Bis zum nächsten Mal.